gerne wollen wir heute wieder mit unserem Kolossertext weitermachen. Lasst das Bild mal ein wenig auf euch wirken. Das hat eine Geschichte. Nicht nur dieses Bild, sondern überhaupt dieses Brauchtum, von dem ich euch jetzt berichten möchte. Und zwar, nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan ziemlich zerstört und es kamen Investoren und viele Ausländer in das Land. Unter anderem war es auch so, darauf führt man diesen Brauch zurück, dass viele neue Speisen nach Japan kamen, die vorher eher nicht geläufig waren. Und da man in Japan bis dahin scheinbar beispielsweise Hamburger nicht kannte, legten die meisten Restaurants sich ein Fenster zu und in dieses Fenster wurden die Speisen gestellt, die man dort in dem Restaurant essen konnte. Es gab also nicht nur die Speisekarte, sondern alles war sichtbar. Die Speisen verdarben natürlich nach einer gewissen Zeit und irgendwann stank es den Köchen, dass sie erstmal jedes Gericht, das sie anboten, kochen und ins Fenster stellen mussten und nach einem Tag war das so oder so wieder hin. Nun, die Industrie wäre nicht die Industrie, wenn sie da nicht was entwickelt hätte. Und zwar hat sich in Japan eine ganze Industrie entwickelt, die speziell für Restaurants Essen nachbildet. Nichts von dem, was ihr hier seht, ist echt. Das ist also in einem Restaurant in Japan, das klassische japanische Speisen anbietet. Die Sache beginnt zu kippen. Diese Industrie ist nämlich so gut geworden, dass das Essen, das im Schaufenster steht, so perfekt aussieht an Form und Farbe, das ist mittlerweile viel ansprechender als das richtige Essen. Und die Köche klagen schon, dass sie es nicht mehr schaffen, das herzustellen und zu liefern, was in den Auslagen steht. Also diese Attrappen in den Auslagen sind mittlerweile ansprechender als das Essen. Und als ich das erstmal davon hörte, musste ich förmlich in mich hineinschmunzeln. Das passt so gut zu unserem Predigttext, denn die Frage ist, woran würde man denn erkennen, ob das eine Attrappe oder echtes Essen ist? Nun, die Antwort ist einfach. Man muss es anfassen oder spätestens, wenn man reinbeißt, dann würde man sehr wohl merken, das ist eine Attrappe. In unserem Kolossertext, wir lesen den Kolosserbrief weiter, Kolosser 3, 1 bis 11 sind wir angekommen, da geht es genau darum, geistliches Leben ist erkennbar. Kolosser 3, die Verse 1 bis 11. Und Paulus macht deutlich, gib dich nicht mit einer Attrappe zufrieden, sondern geistliches Leben, das echt ist, ist erkennbar. Und so lauten meine Punkte heute ganz einfach, sei keine Attrappe, sondern strebe. In den Versen 1 bis 4. Ich möchte das gerne so häppchenweise mit uns lesen. Die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also, hier ergeht die Aufforderung an uns, strebe dem nach. Strebe dem nach. Überhaupt ist es interessant, den Text zu betrachten und mal auf die Verben zu achten. Dann wird deutlich, trachtet, davon ist die Rede. Sucht, später, legt ab, tötet. Also daran erkennt man ganz offensichtlich einen echten Christen, der ist unterwegs, der sucht, der trachtet, der ist in Bewegung. Das fällt auf in diesem Text, es fällt auch auf, während in den ersten zwei Kapiteln Paulus sehr viel über Irrlehrer sprach und ich weiß nicht, ob es je einen Menschen gab, der den Christenglauben so tief durchdacht hat, wie Paulus das gemacht hat, ja, kommt er jetzt, das ist typisch bei seinen Briefen, kommt er jetzt zu diesem Teil, in dem er deutlich macht, dass es nicht nur darum geht, Irrlehrer ausfindig zu machen, sondern der Glaube erschöpft sich nicht allein im Wissen, sondern im Tun. Er muss sich Bahn brechen im Leben und bei all der besonderen geistlichen Erkenntnis, die man so hat oder auch gewinnen kann, muss am Ende mal rauskommen, der Glaube muss im Leben irgendwie sichtbar werden. Zum Beispiel dadurch, dass wir trachten und suchen. Klammerbemerkung hierzu. Ist dein Leben davon geprägt, dass du in deinem Glaubensleben trachtest und suchst? Ist da Veränderung? Ist da ein Prozess drin? Ich möchte euch ein Bild zeigen. jeder von uns hasst dieses Bild. Also es gibt ja Menschen, die sind mit mehr oder mit weniger Geduld gesegnet. Mir geht das so, wenn ich einen Stau erlebe auf der Autobahn, ich glaube, meine Frau hasst die Staus noch mehr als ich. Nicht, weil sie Staus hasst, sondern weil sie weiß, was ich gleich tun werde. Ja. Wenn ich so einen Stau sehe, das dauert 10 Sekunden, dann überlege ich, wie umfahre ich den. Das ist mir gleich, ob der 2 oder 5 Kilometer lang ist oder 20. Ich weiß, es gibt Untersuchungen, unter 3 Kilometer sollte man einen Stau nie umfahren, unter 5 meistens nicht. Das interessiert mich alles nicht. Wenn ich einen Stau sehe, instinktiv werde ich unruhig und überlege sofort, wie kann ich den umfahren, möglichst weiträumig. Wenn ich unterwegs bin, nervt mich nichts mehr, als wenn es nicht vorangeht. Als wenn es nicht vorangeht. Diesen Ball spielt Paulus uns zu. Wir glauben, wir sollen nicht solche sein, die geistlich im Stau stehen und sagen, ach, dann geht es jetzt halt mal eine Zeit lang nicht voran. Sondern wir sollen danach trachten, danach suchen, geistlich weiter unterwegs zu sein. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also das Ziel wird uns vor Augen gehalten. Trachten meint das Sinnen der ganzen Person. Es ist eine Grund-, eine Lebenseinstellung. Konzentriert sich auf das, was oben bei Christus von Bedeutung ist. Unser Denken, unser Tun, unser Wollen, unser Fühlen ist durch Christus neu geworden. Also der Glaubende denkt, was Christus ehrt. Er will, was Christus will. Er fühlt auf Christus hin. Er ist in der Liebe zu Christus hin entzündet. So hat das ein Kommentator auf den Punkt gebracht. Also, trachtet nach dem, was droben ist. Gib dich nicht damit zufrieden, wo du unterwegs bist. Dein Leben soll eine Ausrichtung haben. Also diese Fragestellung Christus, was ist in meinem Leben von Bedeutung für dich? Morgen früh, am Montag, wenn du aufstehst und zur Arbeit gehst. Was ist für Christus von Bedeutung? Für und vor Christus. Das sind die Dinge, denen wir nachstreben sollen. Das fällt auf in diesem Text. Es fällt auch auf, dass der Text hier in 2 Richtungen spricht. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also in eine Richtung sollen wir gehen, in die andere nicht. Das Wort, das Paulus hier für Erde gebraucht, ist interessanterweise nicht das Wort für Welt. Häufig gebraucht die Bibel das Wort Kosmos und meint damit die verderbte Welt. Oder manchmal gebraucht sie auch die Erdenzeit und meint damit den sündigen Einfluss dieser Welt. Das ist nicht das Wort, was Paulus hier für Erde gebraucht, sondern er gebraucht das Wort für Grund. Für Mutterboden, so könnten wir es auch sagen. Und er macht damit deutlich, das Sinnen deines Lebens soll auf Christus ausgerichtet sein, auf das, was von ihm von Bedeutung ist, nicht auf das Materielle dieser Welt. Und es wird deutlich, dass wir alle scheinbar gefährdet sind, uns davon einfangen zu lassen, was in dieser Welt von Bedeutung ist. Das Materielle birgt die Gefahr, uns so in Anspruch zu nehmen, dass wir gar nicht mehr die Perspektive haben, auf das zu blicken, was Christus für uns bereithält und was in seiner Gegenwart von Bedeutung sein wird. Da müssen wir einen ordentlichen Beruf lernen, damit wir nachher ordentlich Geld verdienen und unsere ordentliche Familie haben können. Ja, und unser Haus, Auto, Yacht, Mittelmeer, alles, was da so nötig ist. Das ist eine Baustelle. Ich will damit nur sagen, wir sind von klein auf darauf gedrillt, sieh zu, dass du dein Leben so baust, dass du hier durch Materielles gut abgesichert bist. Und das betrifft einen jeden von uns. Ein jeder von uns ist offensichtlich gefährdet, so viel Materielles zu sammeln und das so wichtig uns sein zu lassen, dass wir die Perspektive, es geht zu Christus hin und wir wollen denken und entscheiden auf Christus hin, dass wir das aus den Augen verlieren. Auch deshalb habe ich das Bild des Staus gewählt. Ich finde es bedeutsam, dass Paulus uns in Erinnerung ruft, es sind nicht allein die Irrlehrer, eine falsche Erkenntnis, die dich davon abhalten kann, in Stau zu geraten und geistig nicht mehr weiter voranzugehen. Nein, es kann dein Auto sein, es kann dein Haus sein, es kann dein Fahrrad sein, es kann kann dein Garten sein. All dies Materielle birgt die Gefahr, mich so zu binden, dass ich Christus nicht mehr vor Augen habe. Das fällt auf in diesem Text. Denn, und hier die Begründung, Vers 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Ihr seid gestorben, meint, wer tot ist, hört nicht mehr. Also, diese Dinge habt ihr mit eurem alten Leben abgelegt. Ihr habt nicht zu Christus gefunden, um das Leben jetzt für Materielles zu verbrauchen. Sondern Paulus führt es weiter aus, indem er sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dieses Wort, ihr seid verborgen, das Paulus hier gebraucht, ist ein interessantes Wort. Da kommt unser Wort Krypta von her. Also Krypta meint das Verborgene. Wir kennen die Krypta von der alten Kirche. Das ist meistens der Keller da, wo man nicht rein darf. Das ist das Verborgene. Und Paulus ruft uns in Erinnerung, blickt auf Christus, denn jetzt ist euer geistiges Leben noch verborgen. Es wird aber offenbar werden und dann wird es in Herrlichkeit offenbar werden und von Bedeutung sein. Ich habe überlegt, wie kriegt man diesen abstrakten geistlichen Sachverhalt am besten erklärt. Ich will das mal so erklären. Mit einem Pinguin lässt sich das gut erklären. Wenn man einen Pinguin betrachtet, dann hat man den Eindruck, ach, das ist ein armes Wesen. Ja. Irgendwie hat der Schöpfer es unterlassen, dem ein Kniegelenk zu geben. Wenn die rumlaufen, die wirken so unbeholfen. Sie tun einem fast leid. Wenn man sie auf dem Boden sieht, wie sie da laufen, so unbeholfen, hüpfen. Ganz anders sieht es aus, wenn sie in ihrem Element sind, im Wasser. Dann sind sie pfeilschnell und wendig und elegant. Und man hat den Eindruck, da hat man ein anderes Wesen vor sich. So verstehe ich Vers 3 und Vers 4. Denn Paulus sagt, noch ist euer Leben verborgen vor Christus. Und da spricht die Bibel oft von. Verborgen in Christus. Sie spricht oft von. Ich denke an 1. Johannes 3, Vers 2. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Oder Römer 7, Vers 24. Wir leben noch im Leibe dieses Todes. Römer 8, Vers 23. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Wir warten darauf, wir wissen, wenn wir jetzt geistlich unterwegs sind, wir wirken manchmal wie so ein Pinguin auf dem Land. Da ist manches unvollkommen. Für den, der nicht glaubt, ist manches unverständlich mit dem, was wir tun. Manches wirkt auch rückständig. Warum steht der jeden Sonntagmorgen auf und quält sich in die Gemeinde? Warum muss er so genau sein bei der Abrechnung seiner Arbeitszeit? Wie umständlich ist das? Es liegt daran, unser geistliches Leben in Christus verborgen ist. Und so wie Christus einst offenbar und in Herrlichkeit erkennbar sein wird, wird es bei uns auch sein. Wir sind jetzt Pinguine auf dem Land, aber wir werden Pinguine im Wasser sein. Und dieses Bild noch einmal zu strapazieren. Vergesst das nicht. Vergesst das nicht. Sonst wird diese Welt nicht packen. Noch eine Klammerbemerkung hierzu, ihr Lieben. Wir sollten auch gar nicht als Glaubende den Eindruck erwecken, dass wir diese Welt irgendwie beeindrucken müssen. Für diese Welt wirken wir wie Pinguine auf dem Wasser, weil unsere Herrlichkeit in Christus verborgen ist. Manchmal meinen wir müssen die Welt durch unsere tollen Veranstaltungen, durch unser tolles Baseballcamp, unseren tollen Gesang und unsere tollen Botschaften beeindrucken. Das brauchen wir nicht. Ja, also Baseballcamp ist toll, Gesang ist auch toll. Botschaften vielleicht auch. Ja, aber dafür sind wir nicht angetreten, die Welt zu beeindrucken. Unsere Herrlichkeit wird eins offenbar werden, nicht jetzt. Wenn Christus offenbar wird, dann springt der Pinguin ins Wasser. Das wird sich nicht überstrapazieren. Sei keine Attrappe, strebe, sei unterwegs, auf Christus hin. Richte dich danach aus, lass dich nicht fangen, lass dich nicht einwickeln von den materiellen Dingen dieser Welt, die das Potenzial in sich birgen, mich ein ganzes Leben lang beschäftigen zu können. Das Haus kann immer noch schöner und größer und dicker und das Auto noch größer. Und was weiß ich noch werden. Lass dich nicht einwickeln von dieser Welt. Das lerne ich immer aus. habe, trenne dich von Hemmnissen, so habe ich das genannt. Ich muss das irgendwie nicht besser zu formulieren. In den Versen 5 bis 9 legt Paulus uns das dar, indem er sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebte. Nun aber legt ab, legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Sei keine Attrappe, sondern trenne dich von Hemmnissen. Auch das ist offensichtlich eine Besonderheit der Christen. Sie trennen sich von dem, was uns hindert, von Christus. Und jetzt schwingt hier beides mit. Ihr habt schon abgelegt, aber ihr sollt auch immer wieder ablegen, die Dinge, die hier genannt sind. Auch da will ich versuchen, das mit einem Bild zu illustrieren. Die größte Not von Menschen, die Jungschar-Freizeiten machen, der Jungschar-Freizeit, die so draußen in der Natur stattfindet, ich mache das ja jedes Jahr, ist folgendes. Das Ding hier. Kennt ihr das? Das ist so gewechselt, das ist ein Dornzeug. Aber wenn so ein Ding in der Nähe des Weges wächst, das kann 2 Kilometer weg sein, die Jungscharler finden das. Und sie pflücken es ab und sie werfen es einander an. Das nervt. Da gibt es noch den kleinen Bruder davon. Beide nerven. Ja? Und irgendwie hängen die Dinger. Die großen nerven noch mehr, weil wenn man die abzieht, bleiben immer noch ein paar kleine Stacheln drin. Und irgendwann juckt es und kratzt es. Und wenn wir so eine 2-Tages-Tour machen, dann kommt jedes Mal der Punkt, nicht jedes Mal, fast jedes Mal, da nehme ich die ganze Mannschaft stopp und sage, so, genug geschmissen mit diesen Kletten, jetzt werden alle Kletten weggeschmissen. Und wehe, wenn ich noch eine Wische der Kletten schmeiße, dann machen wir 10 Kilometer Umweg. Das zieht meistens. 2 Kilometer habe ich festgestellt, zieht noch nicht, aber 10 ist da auch. So. Irgendwann werfen die Jungschale die Dinger weg und ich glaube ihnen auch, dass sie die nicht mehr werfen. Interessanterweise, wenn man ankommt, hat man trotzdem immer wieder solche Dinger. Besonders diese kleinen an den Füßen, die wachsen nun mal im Wald ganz normal. Wenn man querfeld einläuft, dann bleiben die Dinger hängen. So verstehe ich die Aufforderung von Paulus hier. Tötet eure Glieder. Legt ab. Werft die Dinger von euch. Und trotzdem haften sie uns immer wieder naturgemäß doch im Leben an. Wenn Paulus davon spricht, tötet eure Glieder, dann gebraucht er ein ganz ähnliches Vokabular, wie Jesus das auch tut. Beispielsweise in Matthäus 18. Wenn dein Auge dich hindert, dann reiß es aus und wirf es von dir. Und jetzt wird gesagt, tötet eure Glieder. Das meint nicht, dass Christen geneigt sind, sich zu verstümmeln. Glück, sondern auffallend ist hier, dass die Glieder, also unsere Gliedmaßen, ja nur das ausführen, was das Herz will. Wenn Paulus sagt, tötet eure Glieder, dann spricht er davon, töte diese bösen Wünsche in dir, die dein Körper dann ausführt. Da musst du beginnen. Da musst du beginnen. Und das muss immer wieder neu geschehen. Das spricht auch von einem Kampf. Immer wieder muss ich mir eingestehen, da hängen wieder ein paar kleine Kletten an mir, die eigentlich nicht an mir hängen sollen. Auch wenn ich mich einmal ordentlich sauber gemacht habe, wenn ich im Leben normal unterwegs bin, bleiben die immer wieder hängen und ich muss immer wieder neu die Dinge abstreifen von mir. Und nun nennt Paulus mehrere Schlüsselbereiche des Lebens, in denen wir besonders geneigt sind, dass solche Kletten oder Dinge, die Gott nicht will, in unserem Leben anhaften. Den ersten Bereich, den er wählt, das ist der Bereich der Geschlechtlichkeit in unserem Leben. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht wird dann noch angehängt. Es sind Bereiche, in denen die Sünde uns scheinbar besonders anhaftet. Und ich möchte auch sagen, wenn Paulus hier das Verhältnis der Geschlechtlichkeit aufgreift und thematisiert und so ein drastisches Vokabular wählt, will ich noch sagen, dass an keiner Stelle die Bibel davon ausgeht, dass Geschlechtlichkeit irgendwie negativ behaftet ist, sondern sie begreift es als Geschenk Gottes. Dass die Christen leibfeindlich sein sollen, das ist kein biblischer Gedanke, sondern das kommt von den alten Griechen. Da hat man das entlehnt. Wenn wir in die Bibel hineingucken, dann stellen wir fest, dass die Bibel davon spricht, dass Geschlechtlichkeit eine Gabe Gottes ist. Wir lesen also in 1. Mose 1, Vers 27, er schuf sie als Mann und Frau. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht das Seminar von Ernst Burger wiederholen. Das hatte ich nicht vor. Geschlechtlichkeit ist eine Segensgabe Gottes. Er sagt, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Also hier als Ausdruck des Segens. Es ist eine Fürgabe. Das heißt, für den Partner gegeben. Nicht für mich zum Verbrauch, sondern für den Partner ist Geschlechtlichkeit gegeben. Geschlechtlichkeit ist in einen Entfaltungsraum, in die Ehe hineingegeben. Und deshalb ist Geschlechtlichkeit nicht eine Frage der Beliebigkeit. Geschlechtlichkeit ist biblisch nie auf Sexualität reduzierbar, sondern hier begegnen sich zwei Menschen. Die Bibel begreift Geschlechtlichkeit als eine Form der Kommunikation. Im Alten Testament lesen wir das oft. Er erkannte seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Da denkt man, die müssen sich ja nett unterhalten haben, ja, wenn danach der Storch kommt. Ja. Aber es wird deutlich, die Bibel begreift Geschlechtlichkeit nicht nur als einen körperlichen Akt, sondern hier begegnen sich zwei Menschen in besonderer Weise, als ein Ausdruck der Kommunikation. Und die Begriffe, die Paulus nennt hier, die stellen eben genau das in Frage. Da ist Geschlechtlichkeit nicht eine Segensgabe, sondern ich gebrauche sie für mich, nicht für den anderen, nicht in den Schutzraum, in den Gott ihn gestellt hat, in die Ehe. Es ist eine Form der Befriedigung geworden, nicht eine Form der Kommunikation. Das haben diese Begriffe gemeint, die Paulus hier gebraucht. Und er macht deutlich, das macht nicht. So hat Gott sich Geschlechtlichkeit nicht gedacht. Und wenn es heißt, trenne dich von Hemmnissen, dann ruft er uns auf, trenne dich radikal in dem Leben von den Dingen in deiner Sexualität und Geschlechtlichkeit, die an dieser Zielvorstellung Gottes vorbeirauschen. Das soll bei dir nicht zu finden sein. Der nächste Bereich, den Paulus hier wählt, ist, er spricht von den Dingen dieser Welt, von der Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Das Wort für Habsucht, das er gebraucht, das trifft ziemlich genau unsere deutsche Übersetzung. Also die Sucht noch mehr haben wollen, mehr besitzen wollen, so könnte man das wirklich übersetzen. Also dieser Trieb in uns, ich will immer noch sammeln, ich will immer noch mehr haben. Und unser Leben ist nicht zu sättigen durch Äußeres. Also wenn Paulus von Habsucht spricht, die Griechen versuchen, dieses Wort zu vergleichen, indem sie sagten, da gibt es ein altgriechisches Sprichwort, es ist zu vergleichen mit einer Schale, die man mit Wasser füllt, wenn man vorher ein Loch hineingemacht hat. Das ist Habsucht. Das heißt, du sammelst und sammelst und sammelst dein ganzes Leben lang und du wirst doch nie satt werden, weil unten ist ein Loch, das Wasser fließt wieder raus. Wenn du zu denen gehörst, bei denen es nur darum geht, noch mehr Geld zu sammeln, noch mehr Besitz zu haben, dann sagt Paulus, dann ist das Zentrum deines Lebens geworden. Es ist dein Gott geworden, deshalb ist Habsucht auch Götzendienst. Und Gott hasst das. Der Zorn Gottes kommt über Menschen, deren Leben nur darauf verbraucht wird, Dinge zu sammeln. Der Reiche schneidet für gewöhnlich schlecht an in der Bibel. Der Reiche bildet sich ein, gesichert zu sein, er wäre gesichert. Da haben wir dieses Gleichnis in Lukas 12, in dem Gott irgendwann sagt, du Narr, du hast dein ganzes Leben darauf verwendet, Reichtum zu sammeln. Jetzt wird dir dein Leben genommen, was hast du noch? Wie dumm ist das, sein Leben auf Materielles zu verschwenden? Der Reiche bildet sich auch ein, dass der Reichtum von Dauer sei. Ja, die Bibel macht deutlich, Reichtum vergeht. Sie gebraucht das Bild des Rostes und der Motten, die ihn fressen. Also je mehr du sammelst, umso mehr wirst du auch verlieren. Und der Reiche bildet sich ein, durch sein Reichtum sei er einflussreich und hat Macht über andere. Die Bibel macht deutlich, nein, du hast nicht Macht über andere, die halten sich nur an dich, weil sie bei dir Geld bekommen. Letztlich bist du eine arme und bedauernswerte Person. Du verwendest dein Leben. über das Verhältnis zur Sprache. Also wenn er sagt, trenne dich von Hemmnissen, dann hat das mit der Art und Weise zu tun, wie wir reden. Er spricht hier von Zorn und von Grimm. Das sind zwei unterschiedliche Worte. Im Deutschen liegen die recht nah beieinander. Also zunächst mal der Ausgangspunkt, was Sprache manchmal bewirken kann. Die Worte, die Paulus hier gebraucht, sind in der Weise unterschiedlich, als das Zorn meint. Ich begegne einer Situation, die ärgert mich, ich lasse es raus. Im Deutschen würden wir sagen, der kriegt gerade seinen cholerischen. Ja, irgendwas ärgert mich und jetzt lasse ich es raus. Das ist Zorn. Der erste Begriff, den Paulus gebraucht. Er sagt, das soll bei dir nicht zu finden sein und bei mir, bei Gott. Das ist eine Kommunikation, die uns Menschen schadet. Das zweite Wort, Grimm, ist viel tückischer. Es meint, der andere hat mich mal geärgert und das merke ich mir. Ich kann mir das über Jahre merken. Und ich sammle seine Fehler. Und die Liste wird lang und länger. Aber immer ist so ein Groll in mir. Und ich warte nur auf den richtigen Moment, dann tische ich sie mal auf. So, lange Meter. Das ist drin, das ist dieser versteckte Zorn. Ich lasse ihn reifen und nähere ihn. Das soll nicht zu finden sein bei euch. Weder das Herausplatzen, noch das Sammeln der Schuld des anderen, dass ich es ihm einmal um die Ohren haue. Das würde ich kennen, das Verhältnis zur Sprache. Und dann nennt er Worte, wie wir reden sollen. Interessanterweise, es soll nicht Lästerung und schandbare Worte zu finden sein. Das Wort für Lästerung meint ganz allgemein kränkende oder verletzende Worte, die wir dem anderen gegenüber aussprechen. Deshalb wird es mit Verleumdung wiedergegeben. Das Wort für schandbare Worte meint obszöne, unzüchtige, schmutzige Worte, die gebraucht werden. Und ich las in einem Kommentar den interessanten Satz, das Problem ist nicht nur, dass wir immer wieder geneigt sind, auch böse Worte zu gebrauchen, sondern wir merken es oft nicht mal, dass es zweideutige und böse Worte sind, weil wir uns schon daran gewöhnt haben. Und deshalb sollen die Christen darauf achten, dass unsere Sprache folgende drei Kriterien ausfüllt. Zum einen, Christen sollen freundlich reden. Bevor ich dem anderen was sage, und hier gilt dieses alte Sprichwort, hilft es, dass wir drei Fragen stellen über das, was ich sage. Ist es wahr? Ist es nötig? Ist es gütig? Ist es wahr? Ist es nötig? Ist es gütig? Wenn ich das bejahen kann, dann lass es raus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es wahr ist, ob es nötig ist oder gar, ob es gut ist für den anderen, behalte es lieber für dich, denn das Reden der Christen soll freundlich sein. Denn die christliche Redeweise soll lauter sein. Das heißt, keine unflätigen, keine anzüglichen, keine bösartigen Begriffe. Meide sie, gewöhn dir das ab, denk darüber nach. Wir werden für jedes Wort, so sagt es die Bibel, dass wir reden, Rechenschaft abgeben müssen. Und Christen sollen die Wahrheit reden. Sie sollen nicht lügen. Das Paulus hier in Vers 9 uns wissen. Also ich glaube, das sind drei sehr hilfreiche Kriterien, die uns helfen, wenn wir über Sprache nachdenken. Es wird deutlich, wenn ich begriffen habe, wer Jesus Christus für mich ist, das findet Niederschlag bis hin zu meinem Reden, bis hin zu dem Umgang mit dem Fehlverhalten des anderen, wenn Zorn und Groll in mir aufsteigen. Nee, das sind Dinge, die hemmen uns. Das Verhältnis zur Geschlechtlichkeit, das Verhältnis zu den Dingen und das Verhältnis zu der Sprache führt Paulus hier auf. In den Versen 9 bis 11 macht Paulus weiter, indem er deutlich macht, sei keine Attrappe, sondern lebe Christus. Auch da ist mir keine bessere Formulierung eingefallen. Denn irgendwie trifft das nach meinem Dafürhalten den Nagel auf den Kopf, wenn Paulus sagt, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werten ausgezogen und den neuen angezogen, der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche noch Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Lebe Christus. Wie sieht das konkret aus? Die Dinge habt ihr ausgezogen. Die sollen bei euch nicht mehr zu finden sein. Und es ist in der Tat das Wort für das Wechseln von Kleidung, das Paulus hier gebraucht. Da habe ich auch überlegt, wie kann man das am besten illustrieren? Ich dachte an meine jungen Jahre, als ich mal Soldat war und während der Grundausbildung lernt jeder Soldat die Kunst des Dekontaminierens. Das heißt, wenn mal chemische Waffen im Einsatz waren, ja, man hatte so ein Poncho, Gasmaske und so, wurde dann so ein Gelände rum. Und wenn man das überleben sollte, was schon unwahrscheinlich genug ist, ja, dann gibt es die Dekontaminationseinrichtung. Das heißt, das ist so sind mehrere Zelte mit einem langen Tunnel. Man kommt vor diesem Tunnel, muss sich komplett entkleiden, die komplette giftige Kleidung ausziehen. Und dann muss man, wie Gott einen geschaffen hatte, durch diesen Tunnel laufen. Und da wird man abgesprüht. Ich weiß nicht, was wir uns gewachsen haben. Keine Ahnung, was wir. Wir haben das nur geübt, haben das echt nicht gehabt. So, der Clou ist der, wenn man drüben am anderen Ende rauskommt, ist das ganze Gift runter. Und dann kriegt man neue Kleidung, die sauber ist. Stellt euch vor, ich käme durch diesen Tunnel und wäre sauber gemacht worden und würde sagen, ich ziehe mein Zeug von früher an. Weil der Stiefel ist schon eingelaufen, der steht mir so gut, es passt alles. Würde ich sagen, bist du wahnsinnig? Das Zeug bringt dich um. Das hast du ausgezogen. Wenn du das wieder anziehst, stirbst du. Ich habe den Eindruck, als Christen sind wir manchmal so geneigt, genau das zu tun. Wir sind zu Jesus Christus gekommen. Wir haben Reinigung erfahren. Wir haben abgelegt. Aber wenn mich der andere ärgert, dann will ich gerne wieder hingehen und meine giftige Kleidung anziehen. Dass ich Zorn wieder zulassen kann. Dass ich böse Worte wieder gebrauchen kann. Dann machen wir genau diesen Fehler. Wir ziehen die giftige Kleidung wieder an. Das bringt uns geistlich um. Wie dieses Wort. Also wir brauchen, lasst uns mal darauf achten, was Paulus hier nennt. Er macht deutlich, mehr Christus, weniger ich. Ausgezogen haben, die neue Kleidung anziehen. Das hat damit zu tun, dass ich erkenne, wer Christus ist und mehr sein Wesen in meinem begrenzten Leben Gestalt gewinnt. Du und ich, wir sollen mehr und mehr werden, wie Christus ist. Und als ich so drüber nachdachte, kam mir ein Gedanke, den ich vor Jahren mal hatte. Ich glaube, dass das die höchste Form der Anbetung ist, die es gibt. Christus zu erkennen, mehr und mehr zu werden, wie er ist. Das heißt, ich lege mehr und mehr Eduard Adam ab und will mehr und mehr in meinem Wesen so werden, wie Christus das ist. Deshalb hat diese neue Kleidung mit der Erkenntnis Christi zu tun. Und wie stark Christus in deinem Leben Gestalt gewinnt, hat in der Tat damit zu tun, wie viel bin ich mit diesem Buch unterwegs? Wie viel erkenne ich Christus? Wie spricht er in mein Leben hinein? Das wird deutlich. Und Paulus führt noch einen anderen Gedanken zu Felde, indem er deutlich macht, mehr Christus, weniger menschliche Grenzen oder menschliche Schranken. Das Leben der alten Griechen war voll von menschlichen Schranken. Wir können das kaum noch nachempfinden. Er nennt hier mehrere Gruppen. Da ist nicht mehr Grieche. Also die Griechen waren sich sicher, der Rest der Menschheit ist ungebildet. Ein griechisches Wort haben wir übernommen, das ist das Wort Barbar. Das ist kein richtiges Wort. Barbar ist auch schon verdeutscht. Eigentlich heißt das nur Brr-Brr. Die haben kein Vokal drin gehabt. Das macht nur deutlich, das ist einer, der nicht Griechisch spricht. Der redet irgendein Brr-Brr-Zeug. So. Und auf den blickte man gefälligst herab. Also für die Griechen gab es Griechen, die Guten, und den Rest der Welt, die irgendein Brr-Brr-Zeug redet. Das heißt, man schaute aufeinander herab. Da werden die Juden genannt. Für die Juden ist das klar, sie waren das auserwählte Volk Gottes. Sie lebten in Reinheit vor Gott. Der Rest, und so bringen das einige Rabbinen auf den Punkt, der Rest ist nur Brennstoff für die Hölle. Man blickte auf die Heiden herab. Es werden die Skythen genannt. Die Skythen sagen uns heute nichts mehr. Aber wenn man in der alten griechischen Literatur unterwegs ist, da sind die Skythen eine Hausnummer. Die Skythen waren die, die als Nomadenvolk die eurasischen Steppen belegten. Also, das, was wir heute sagen würden. Russland, Kasachstan, also bis nach Südsibirien hoch. Da lebten die Skythen. Das war eine Ansammlung von Reiterstämmen und Nomadenstämmen, die es damals gab. Also, so 800 vor Christus kann man die Spuren dann nachweisen. Bedeutsam für die ist, die hatten keine schriftliche Sprache. trugen merkwürdige Beinkleider. Interessanterweise, das waren die ersten, die Hosen trugen. Ja, klar, wenn sie reiten müssen. Das ist von denen überliefert. Und die tranken unverdünnten Wein. Also der Skythe war nicht nur ein Barbar, sondern der Skythe, der war so ein Barbar aus den Augen der Griechen, dass der fast schon tierisch war. Also, wenn auf der einen Seite der gute Grieche ist, dann war auf der anderen Seite der menschlichen Skala der Skythe. Danach kam das Haustier scheinbar, obwohl die beiden Skythen nicht so sicher waren. So. Und Paulus sagt, Leute, in Christus gibt es nicht mehr Grieche, Jude, Skythe. In Christus ist nur noch eins von Bedeutung, Christus. Und deshalb müssen wir menschliche Schranken als Christen überspringen. Er nennt danach noch die Sklaven. Wir können heute kaum ermessen, was das bedeutet. Denn der Sklave war kein Mensch, das war ein beseeltes Werkzeug für den Griechen. Also im Römischen Reich durfte der Herr die Sklaven, er durfte mit denen machen, was er wollte. Die durften nicht mal heiraten, die durften nur zusammenleben. Deren Kinder gehörten automatisch dem Herrn, nicht dem Sklaven. Weil wenn ein Schaf ein Junges bekommt, gehört das ja auch nicht dem Schaf, sondern dem Besitzer. So argumentierte man damals. Der Sklave war vollkommen rechtlos. In Christus fallen diese menschlichen Grenzen. Nationale Grenzen, rituelle Grenzen, gesellschaftliche Grenzen. Hier sitzt auf einmal Skythe und Grieche zusammen in einem Gottesdienst. Der Freie und der Knecht, die sitzen zusammen in einem Gottesdienst. Das war undenkbar. Aber Paulus fordert auf, lebe jetzt auch Christus. In der Art und Weise, wie ihr einander begegnet, erkenne ich, ob ihr begriffen habt, wer Christus ist. Christus hat mit meinem Leben genauso viel zu tun, wie in der akademischen Auseinandersetzung mit den Irrlehrern, von denen wir in den ersten zwei Kapiteln gehört haben. Christliches Leben ist erkennbar, so ruft es Paulus uns hier in Erinnerung. Und er macht deutlich, sei keine Attrappe, sondern strebe. Sei jemand, der geistlich nicht im Stau steht. Sei nicht ein Pinguin, der nur auf dem Land unterwegs ist, sondern wisse, es kommt die Zeit, wenn Christus offenbar wird, dass die Herrlichkeit sichtbar wird. Sei keine Attrappe in den Versen 5 bis 9. Trenne dich von Hemmnissen. Trenne dich von sexuellen Gepflogenheiten, die der Schrift entgegenstehen. Trenne dich von den Dingen dieser Welt innerlich, die dich gefangen nehmen wollen. Sie dürfen dein Leben nicht dominieren. Trenne dich von Dingen in deiner